Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Ich möchte hiermit besonders nochmal Helge Butkereil begrüßen. Helge kommt aus dem hohen Norden, also aus Schleswig-Holstein, arbeitete bis vor ein, zwei Tagen als freier Journalist und wird uns zur Situation in Venezuela einiges sagen. Venezuela ist ja auch in Schlagzeilen geraten, also ein großes, wichtiges Land mit großen, wichtigen Ölvorkommen, vor allen Dingen für die USA. Und viele haben gefragt, wie können wir das einordnen, wie können wir das verstehen, dass da jetzt Leute gegen Korruption demonstrieren, ist jetzt die Regierung da, ist sie vom richtigen Weg abgekommen. Es gab ja mit dem ganzen Aufbruch Anfang des Jahrtausends in lateinamerikanischen Ländern so die Hoffnung auf einen Sozialismus des 21. Jahrhunderts, einen Sozialismus, dem wir so mit vollem Herzen zustimmen konnten. Ja, und was ist daraus geworden? Es sieht so aus, als wäre da einiges durcheinander. Helge.
Ich habe das in der Tat auch so überschrieben. Vielen Dank dafür, dass ich jetzt hier referieren darf. Zu dem Thema eben Venezuela, Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Ich habe es ein bisschen überschrieben mit der Frage, ob es am Ende ist. Ich würde jetzt sagen, es ist nicht am Ende. Das kommt auch am Ende quasi als Resümee. Gleichzeitig kommen natürlich die ganzen Schwierigkeiten und die ganzen Probleme jetzt in dem Vortrag zur Sprache, zumindest werden sie angerissen. Und es bleibt aber so, dass ich doch eine quasi mit Offensiv, weil ich habe ja vorhin die Frage nach der Offensivstrategie gestellt, diese Offensivstrategie, Offensivdiskussion kommt hier auch drin vor. Also es geht auch ein bisschen in eine Perspektive, welche Möglichkeiten bestehen, welche Möglichkeiten immer wieder ergriffen werden und dann auch sich teilweise wieder zerschlagen in Venezuela. Venezuela befindet sich mindestens seit dem Tod von Hugo Chavez 2013 einer Dauerkrise, einer politischen und wirtschaftlichen Dauerkrise, die man sicherlich sagen kann, dass sie dieses Jahr den vorläufigen Höhepunkt erreicht hat. Gewalttätige Proteste der Opposition, die ja je gewalttätiger, desto weniger das thematisiert wird, aber immerhin je größer, desto mehr auch hier in der Presse, im Fernsehen. Venezuela wird destabilisiert durch die Organisation Amerikanischer Staaten und Sanktionen der USA. Es fehlt seit Jahren immer mehr an Lebensmitteln und Medikamenten. Das Problem ist der niedrige Ölpreis. Durch die gesunkenen Einnahmen, durch den niedrigen Ölpreis macht die venezolanische Regierung hat die große Schwierigkeit mit dem Import notwendiger Güter und die kann auch die Staatsanleihen immer weniger auslösen, die Schulden. Die haben viele Schulden, gleichzeitig sind die Währungsreserven auf einen historisch niedrigen Stand geraten und auch damit haben sie große Probleme. Sie können durch die Sanktionen, die verkündet worden sind, die in Kraft sind von den USA, kaum noch auf dem regulären Finanzmarkt umschulden, müssen also quasi sich auf anderem Wege derzeit Dollar bekommen. Das konnten sie bisher vor allen Dingen über Russland und China. Die lassen sich Unterstützung mit Öl bezahlen. Das ging bisher gut. Auch jetzt scheint es so, dass die Finanzierung noch läuft, also die Schuldenfinanzierung. Aber die Frage ist, wie lange das gut geht. Es ist schon oft von Staatspleite gesprochen worden, also das ist immer alle Monate kommt das in der bürgerlichen Presse, die Diskussion darüber, reicher Staat, also reicher Ölstaat und trotzdem kurz vor der Pleite. Gleichzeitig ist das Land vermutlich einfach too big to fail, also man kann diese 170 Milliarden oder vielleicht sind es noch mehr, die Venezuela an Staatsschulden hat, nicht einfach irgendwie abschreiben. Da geraten dann zu viele in Strudel, deswegen wird es immer noch wieder quasi bisher aufgeschoben. Die Lage ist also ernst in Venezuela und auch um Venezuela herum. Trotzdem hat die Regierungspartei, die Vereinte Sozialistische Partei Venezuelas, PSUV, die meisten Gouverneurswahlen im Oktober gewonnen. 23 Bundesstaaten gibt es, nur 5 Gouverneursposten gingen an die Opposition, an die in diesem Tisch der demokratischen Einheit zusammengeschlossen sind. Weder eine Einheit noch eine Demokratie hat das mit was zu tun, aber es zeigt sich auch jetzt, denn offene Brüche sind dort in dieser Opposition zu sehen. Einige dieser Parteien sind nicht zu den Wahlen angetreten und danach sind andere, die gewählt worden sind, wiederum in die Kritik geraten, weil sie sich haben vereidigen lassen, die gewählten Gouverneure, von der verfassungsgebenden Versammlung, die es seit Ende Juli gibt. und die wird von der Opposition wiederum nicht anerkannt. Und wer sich dort vereidigen lässt, der hat dann quasi auch seine Anerkennung in der Opposition verspielt. Also diese Brüche und Risse in der Opposition sind ganz offensichtlich. Von den 5 gewählten Gouverneuren haben sich nur die 4 der Action Democratica, der alten sozialdemokratischen Partei, vereidigen lassen. Der 5., einer von den neuen Rechten, einer der rechten Parteien, hat sich geweigert und jetzt soll er neu gewählt, also der Gouverneur dort neu gewählt werden. Man fragt sich, was in dieser doch sehr schwierigen Situation im Land dazu geführt hat, dass es wirklich einen Sieg gab der Regierung. Und das ist wohl zum einen der Grund darin, dass dieser Regierung es gelungen ist, mit dieser Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung, die ja eine Folge war von den großen Streitereien in Venezuela, von den großen Protesten, von den Konflikten, dass es ihnen damit gelungen ist, ein wenig das Land zu befrieden. Nach der Wahl gab es kaum noch gewalttätige Proteste. Und von diesen Protesten haben sowieso die meisten Venezolaner einfach die Nase voll. Es kommt bei diesen Protesten nichts heraus. Es gibt immer nur Ärger, man kommt nicht rum an seine Arbeit oder es sind überall Blockaden. Es gibt dann eben auch gewalttätige Formen bis hin zu wirklich Prügel und ja auch Mord. Und die Opposition selber hat auch kein positives Programm anzubieten. Sie hat weiterhin nichts mehr Programm als den Sturz der Regierung. Und dann noch vielleicht den Abbau der Sozialprogramme. Oder das besser zu machen. Andere sagen, sie machen sie besser. Und dass sie nichts zu bieten hat, das hat die Opposition gezeigt in den 2 Jahren, in denen sie das Parlament beherrscht. Sie hat ja vor 2 Jahren, knapp 2 Jahren, die Parlamentswahlen gewonnen. Und da versucht sie jetzt zum einen Amnestie zu bekommen für die inhaftierten Mitglieder der Opposition und zum anderen den Präsidenten zu stürzen, was aber das Parlament gar nicht kann. Insofern, das ist das Einzige, was sie versucht haben, im Parlament umzusetzen. Gleichzeitig haben sie sich die Vorgaben des Verfassungsgerichts darüber hinweggesetzt und im Prinzip deswegen auch sind sie entmachtet worden. Insofern hat auch die Opposition nichts zu bieten und da hat die Regierungspartei offensichtlich immer noch ein bisschen mehr Anhänger, zumal dann eben die Oppositionskräfte eben einfach nicht zur Wahl gegangen sind. Dann, das war dann vor allem die Wahlenthaltung hat dann auch diesen Sieg der Regierungspartei dazu geführt. Und man muss auch sagen, dass sich diese sogenannte demokratische Opposition die hat ja kürzlich vom Europaparlament den Sacharow-Preis bekommen. Das haben ja einige oder alle vielleicht mitbekommen. Und da kann man vielleicht eine kleine Anmerkung machen, dass 2011 die Aktivisten des Arabischen Frühlings diesen Preis bekommen haben. Und der begann ja damit, dass sich einer der Iren angezündet hat. Die venezolanische Opposition zündet ihre Gegner an. Also da gibt es ja diesen Frühjahr einige, die im Zuge der Demonstration, der gewalttätigen Demonstration eben angezündet worden und dann ermordet worden sind. Von dieser demokratischen Opposition, die auch zumindest von Anhängern, die auch dann von Frau Merkel wieder empfangen worden sind. Wir haben also die Situation, wir haben die Krise, wir haben Proteste gehabt und jetzt die verfassungsgebende Versammlung, die jetzt wieder zu einer gewissen Oberwasser der Regierung geführt hat. Die Regierung könnte in die Offensive gehen. Aber ist nicht so ganz klar, wohin diese führen kann. Es ist nicht klar, inwieweit die verfassungsgebende Versammlung eine neue, verbesserte Verfassung schreiben kann, wie die aussehen soll. Es ist auch unklar, wie die Regierung es schaffen soll, die wirtschaftlichen Probleme zu lösen, ob sie überhaupt die Möglichkeit und die Fähigkeit dazu hat. Bisher hat sie nicht mehr gemacht, als neue Preiskontrollen und unbrauchbare Wechselkurskontrollen neu aufzulegen. Es ist weil trotz alledem denke ich offen, wie die Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr, wenn sie stattfinden, ausgehen. Zumal deshalb, wenn die Opposition entweder, wie jetzt bei den anstehenden Kommunalwahlen nächste Woche, nicht antritt oder eben uneinheitlich antritt. Es gibt jetzt wieder, gestern gerade in der Dominikanischen Republik gestartet, ein Dialog zwischen Opposition und Regierung. Es gibt gleichzeitig die Aussage von Maduro, Präsident Nicolás Maduro, dem Nachfolger von Chávez, wieder anzutreten. Also es ist alles sehr im Fluss, sehr auch unklar, ob sich dann doch noch ein Dialog und doch noch irgendwie eine Befriedigung dieser Situation auch zwischen den beiden eigentlich doch sich sehr, sehr gegensätzlichen Lagern ob da was geben wird, aber ich denke, trotz aller Schwierigkeiten kann man noch nicht vom Ende des Sozialismus 21. Jahrhunderts sprechen, gleichzeitig von einer sehr großen Krise, in der er steckt. Dafür, um das aber überhaupt nochmal klar zu haben, ist es, glaube ich, wichtig, nochmal sich vor Augen zu führen, was heißt das eigentlich? Also unter welcher Fahne segelt jetzt diese Bewegung. Was heißt eigentlich Sozialismus des 21. Jahrhunderts? Denn ich denke, das gerät oft aus dem Blick. Also wer heute auch aus linker Perspektive nach Venezuela schaut, hat entweder kritisiert er die Regierung für autoritäre Maßnahmen oder auch für die Unterdrückung von Basisbewegungen in einem eigenen Lager, oder er unterstützt sie, weil ja die Opposition sowieso die schlechtere Alternative ist oder weil die Regierung sowieso die richtigen sind. Das sind so die verschiedenen Positionen, die man oft halt liest, aber so eine nochmal eine Überlegung, was eigentlich noch dahinter steckt, was eigentlich das Ziel war oder das Ziel vielleicht auch noch ist, das fehlt. Deswegen möchte ich das nochmal kurz hier vor Augen führen. Zweiten Sozialismus des 21. Jahrhunderts, der Begriff, den gibt es ja schon länger. Hugo Chavez begann seit 2005 davon zu sprechen und ist auch schwierig, diesen wirklich genau zu definieren, weil es ja auch ein Prozess ist in Venezuela selber, eine Auseinandersetzung um eine neue Gesellschaft, die immer wieder daran mitgedacht werden muss und gleichzeitig die Gesellschaft immer wieder in alte Vorstellungen zurückfällt. Ich möchte diese Spannungsverhältnisse gleich nochmal ein wenig vor Augen führen und auch immer wieder die Frage stellen, wie eine neue Gesellschaft aufgebaut werden kann und wie mit diesen Rückschlägen, die es dann immer wieder gibt, umgegangen werden kann. Neben dem Sozialismus des 21. Jahrhunderts möchte ich kurz auf die Frage gehen, was ist eigentlich Ölsozialismus, Petrosozialismus in Venezuela? Denn das ist ja letztlich ökonomische Realität. Und zum Schluss nochmal, also zum dritten Definitionsschritt, nochmal was zur utopischen Realpolitik sagen. Eine paradoxe Begriffskombination, mit der ich dann mein Buch überschrieben habe, zu der neuen Linken Lateinamerikas. Zunächst zum Sozialismus des 21. Jahrhunderts, den Chavez seit 2005 quasi propagiert hat auf seiner Rede auf dem Weltsozialforum. Und er sagte damals, 2005, als Präsident: Der Kapitalismus ist die Barbarei. Ich bin jeden Tag mehr der Überzeugung, und daran habe ich nicht den geringsten Zweifel, dass es notwendig ist, den Kapitalismus zu überwinden. Aber ich füge hinzu, den Kapitalismus kann man nicht innerhalb des Kapitalismus überwinden. Nein, der Kapitalismus muss auf dem Weg des Sozialismus überwunden werden. Der Weg, auf dem das kapitalistische Modell überwunden wird, ist der wirkliche Sozialismus, die Gleichheit, die Gerechtigkeit. Das ist keine genaue Definition, das ist klar. Was damit deutlich wird, ist zum einen der Diskurs Sozialismus und zum anderen die Überlegung, dass es ein Weg ist. Das ist eben, wenn man, ja, du hast vorhin von Reformrevolution gesprochen, das ist quasi eine Reformrevolution. Wenn man jetzt mal das ist eine Verbindung von beidem, wenn die mal behaupten. Und das weist aber auch in eine Richtung, die schon die Verfassung in Venezuela vorgegeben hat, von 1999. Ich berufe mich jetzt ein bisschen auf den US-amerikanischen Politikwissenschaftler Michael Leibovitz, dessen Texte sehr, sehr interessant sind, zu Venezuela und darüber hinaus, die aber leider bisher immer noch nur auf Englisch und in einigen anderen Sprachen nicht auf Deutsch verfügbar sind. Und er hat auch in Venezuela gelebt, hat auch die bolivarische Regierung beraten, und er hat auf den Zusammenhang zwischen Sozialismus und der Verfassung und den Überlegungen auch von Marx mehrfach hingewiesen. Er sagt, dass die Sozioökonomen, also er, ich zitiere, bin nur zu jetzt seine Argumentation zur Erklärung dieses Zusammenhangs, dass die sozioökonomische Ordnung Venezuelas auf der umfassenden menschlichen Entwicklung beruhen soll. Das steht in Artikel 299 der venezolanischen Verfassung. Die Bildung hat das Ziel, das schöpferische Potenzial jedes Menschen zu entwickeln und die volle Entfaltung der Persönlichkeit in einer demokratischen Gesellschaft zu gewährleisten. Das steht in 102 Artikel der Verfassung, der aktuellen. Und die Beteiligung des Volkes, diese wird als notwendig beschrieben, um dann seine umfassende individuelle wie kollektive Entwicklung zu gewährleisten. Das ist Artikel 62. Also eine Verfassung, die doch sehr weit geht, würde ich behaupten. Und das sind eindeutig, meine ich, Elemente des Sozialismus des 21. Jahrhunderts. Und die aber stehen erstmal in der Verfassung. Sie müssen natürlich im konkreten Kampf errungen werden. Und darum muss gerungen werden, und sie können erst im konkreten Kampf auch erreicht werden. Leibovitz sagt, dass Sozialismus ist die Grundlage einer echten menschlichen Entwicklung. Nur der Sozialismus kann echte menschliche Entwicklung hervorbringen. Und er sagt, er stellt explizit die Entwicklung des Menschen, die Entwicklung des Subjekts in den Mittelpunkt. Und dabei bezieht er sich auf die grundlegende Aussage von Marx aus den Feuerbach-Thesen, dass in der revolutionären Tätigkeit das Sich-Verändern mit dem Verändern der Umstände zusammenfällt. Leibovitz spricht mit Bezug auf Chavez vom sozialistischen Dreieck. Das Dreieck besteht aus den folgenden Bestandteilen: Erstens, gesellschaftlicher Besitz an Produktionsmitteln. Zweitens, Organisation der Produktion durch die Arbeiter. Und drittens, Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen in einer solidarischen Gesellschaft. Die drei Teile gehören zusammen, bei Chavez und auch eben dann bei Libowitz als Theoretiker. Sie bilden nur zusammen ein organisches System des Sozialismus und können nur gemeinsam das organische System des Kapitalismus überwinden. Das sind jetzt wiederum allgemeine Aussagen, die müssen mit Leben gefüllt werden. Das wird in Venezuela versucht, ist in der Vergangenheit versucht worden, geschieht immer noch. Und es gibt Hindernisse und Probleme auf allen Seiten. Klar ist, dass meine Ausgangsthese, Sozialismus muss von den Menschen ausgehen und kann auch nur von ihnen und über sie und mit ihrer Beteiligung mit allen Menschen erreicht werden, also mit allen Menschen, die dazu bereit sind. Das Ziel ist die Entfaltung der Mensch, des menschlichen Potenzials, das aufgrund der kapitalistischen Realität, das sein wird schon das Bewusstsein, noch nicht dazu in der Lage ist, sich sofort zu entfalten. Vielmehr ist das Bewusstsein im Kapitalismus entstanden, von dem Kapitalismus geprägt und es sorgt immer wieder dafür, dass Korruption und Klientelismus den Prozess der Revolutionierung der Verhältnisse und der Menschen aufhalten. Das gilt erstmal allgemein und es gilt natürlich explizit in Venezuela, wo es versucht wird, auch konkret politisch umzusetzen, sowohl von oben als auch von unten, in einem Prozess von beiden Seiten. Und da muss man nochmal wieder ein bisschen genauer auf die ökonomische Realität gehen. Und die Auseinandersetzungen in Venezuela lassen sich auf den Konflikt um die Verteilung der Ölrente zurückführen. Und das ist, denke ich, auch wieder ganz wichtig zum Verständnis. Nachdem Chavez und seine Regierung 2003 endgültig die Kontrolle über die Rohstoffe erlangt hatten, wurden die Öleinnahmen entgegen den Spielregeln des Weltmarktes für Sozialausgaben eingesetzt. Sie wurden dafür eingesetzt, um den Armen des Landes ein besseres Auskommen zu gewährleisten. Und mit dieser Praxis der Umverteilung der Öleinnahmen begehrte Venezuela gegen die USA, also gegen den Weltmarkt, die weltmarktbestimmende Kraft, die USA, auf. Und die USA hat auch einfach den Anspruch auf die freie Verfügbarkeit der strategischen Rohstoffe, auch des Öls. Das Öl, das sie eben zu großen Teilen auch aus Venezuela bezieht. Und da an dieser Stelle haben wir auch eine Paradoxie der Entwicklung in Venezuela, denn bisher war das Geschäftsinteresse der USA, Venezuela Öl abzukaufen, für den Fortbestand der bolivarischen Revolution in Venezuela notwendig. Also, das ist natürlich dann auch ein Hebel, wo die USA reingrätschen kann. Solange der Ölpreis hoch genug war, das Öl knapp und die USA auf Venezuela als Lieferant angewiesen war, war dieser fundamentale Widerspruch auszuhalten. Sozialausgaben konnten durch die Einnahmen, die auch immer stiegen zunächst, gesteigert werden. Auf der anderen Seite war dieser Ölsozialismus dann unter Chavez ein Umverteilungsprogramm dieser Ölrente. Die Opposition und die Unterstützer aus den alten Eliten waren von dieser Ölrente nicht abgeschnitten, aber sie mussten es mit den Ärmsten und mit den Armen und den Ärmsten teilen und sie mussten es auch mit einer neuen Elite teilen, die sich jetzt ebenfalls kräftig bedient. Korruption ist auch unter der neuen Regierung weit verbreitet. Und jetzt ist eben die Abhängigkeit vom Öl, 95% der Staatseinnahmen stammen aus dem Ölexport. Diese Abhängigkeit vom Öl ist, natürlich ist dadurch der Ölpreis ein Mittel, um das Projekt in Venezuela in eine existenzielle Krise zu stürzen. Das passiert seit 2014, auch noch andere Länder haben ja darunter zu leiden, Russland beispielsweise. Das kann ja die USA unter anderem dadurch tun, durch die Verbündeten wie Saudi-Arabien, aber eben auch durch Fracking im eigenen Land. Jetzt zeigt sich natürlich umso mehr, dass es im globalen Kapitalismus keinen Platz für Armutsbekämpfungsprogramme gibt, die dauerhaft mit Öleinnahmen finanziert werden. Irgendwann ist das zu Ende. Die den Weltmarkt beherrschenden Staaten standen ohnehin von Anfang an in Opposition zu Venezuela. Und sie haben auch in Zeiten hoher Ölpreise keine Möglichkeit und ließen auch in diesen Zeiten keine Möglichkeit und versucht, die Regierung zu stürzen. Jetzt natürlich umso mehr. Jetzt haben sie noch mehr Möglichkeiten und eben auch eine starke Opposition, die sie wiederum weiterhin unterstützen. Die Sanktionen und die US-Regierung aus dem August, die Strafmaßnahmen der EU, die jetzt gerade in der Diskussion sind, die stehen in einer langen Tradition des Widerspruchs gegen die Regierung. Venezuela ist stark von Importen abhängig, klar. Wir haben eben Export, Ölimport von allem, fast allem, was sie zum täglichen Leben brauchen. Diese Importe können nur mit Ölmilliarden bezahlt werden. Und jetzt kam es eben auch schon zu Fällen, dass jetzt auch wirklich schon Öllieferungen ausgefallen sind, dass Rücklieferungen ausgefallen sind, denn Venezuela muss exportiert Rohöl und importiert dann sogar Benzin und Diesel. Es gibt Schmuggel von dem in Venezuela ja fast kostenlosen Benzin und Diesel, kostet ja eine Tankfüllung so viel wie eine Flasche Wasser. Das führt natürlich dazu Korruption, genauso wie die starken Preisregulierungen und die extrem überbewertete eigene Währung. Denn man muss sehen, auf der einen Seite haben wir den sozialistischen Diskurs, auf der anderen Seite die Marktmechanismen, die weiterhin in Venezuela knallhart funktionieren und vor allen Dingen im Schmuggel, in dem Bereich des Schmuggels und des Schwarzmarktes. Führende Aktivisten in Venezuela und ihre Unterstützer auch hierzulande sehen ein Mittel gegen die Krise dafür. Es gibt ja einfach in Venezuela einfach ganz viele Privatunternehmen, die da noch aktiv sind. Sie sehen jetzt private Banken, sie sagen, wir müssen alle Ressourcen und alle Banken verstaatlichen, sagen sie. Was stärkt das? Das stärkt die Bürokratie. Und wir sehen gerade beim staatlichen Ölkonzern, welche Probleme eine Verstaatlichung hat, ohne dass sich die Akteure, die konkreten Arbeiter und Angestellten, selbst verändern. Es führt nämlich zu Korruption. Es stellen sich alle Beteiligten, wenn es geht, die es können, stecken sich das Geld in die eigenen Tasche. Und das ist jetzt ganz, ganz aktuell, wird es deutlich darüber, dass die führenden Kräfte des Ölkonzerns jetzt in der Anklage stehen. Die letzten Tage ist der ehemalige Ölminister ins Fokus geraten der Staatsanwaltschaft, auch der ehemalige Chef der staatlichen Ölgesellschaft. Insofern ist es so, dass das, was Raúl Ibéchi, ein uruguayanischer Aktivist und Publizist, gesagt hat, mal vor einigen Jahren, Öl sehen bedeutet Korruption sehen. In Venezuela ist immer sagt, Öl, wollen man immer das Öl sehen für neue Entwicklung. Und er sagt, Öl sehen bedeutet Korruption sehen. Genau, das ist eben in der Vergangenheit immer wieder passiert, auch unter chavistischer Regierung. Es fehlt einfach an einer wirklichen Produktion. Ohne gesellschaftliche Produktion und Veränderung der Umstände und der Menschen gibt es keinen Sozialismus. Das zeigt sich in Venezuela. Ich lasse jetzt einen Punkt einmal quasi weg, weil das habe ich eigentlich schon gesagt. Utopische Realpolitik, da geht es eigentlich darum, das wäre nochmal eine Wiederholung dessen, nochmal eine Vertiefung. Ich möchte nachher auch diesen Vortrag, den ich ein bisschen vorbereitet habe, könnt ihr auch gerne dann nochmal nachlesen, auch die Punkte, die ich jetzt nicht so explizit bringe, weil ich das eigentlich schon vorformuliert habe. Da geht es eigentlich mir darum, nochmal immer wieder vor Augen zu führen, dass es letztlich zwei Elemente einer Politik eigentlich immer geben muss, auch einer linken Politik. Das heißt einmal in der utopischen Realpolitik etwas, was mein Ziel ist, das ich immer wieder im Blick haben muss, was ich über die realpolitischen möglichen Maßnahmen immer wieder weiter versuche zu erreichen. Und das wird in Venezuela versucht, unter verschiedenen Schwierigkeiten, denn das kann man jetzt vor allen Dingen an der Stelle sehen, dass wir ja gerade von den Sozialprogrammen gesprochen haben. Und da muss man sich genau anschauen, wie die Sozialprogramme funktionieren. Schon in der Verfassung steht ja, dass die Leute mitmachen sollen. Die Venezuelaner sollen mitmachen. Genau so funktionieren Sozialprogramme. Es geht nicht nur darum, die Ölmilliarden zu verteilen, sondern die Menschen an der Basis, die sollen sich selbst um die Verteilung kümmern. Die sollen sich selbst organisieren. Das ist das Nahziel. Selbstorganisation, ein Mechanismus, um, wie gesagt, diese Sozialprogramme zu starten, um die Leute vor Ort zu ermächtigen, ja, ihre Geschicke selbst in die Hand zu nehmen und auch vielleicht die Sachen vor Ort zu regeln, vor Ort die Versorgung zu verbessern, Strom, Wasser und so weiter. Denn schon seit 1999 bildeten die Menschen vor Ort Komitees für Gesundheit, für Bodenverteilung, für Wasser und vieles mehr. Sie konstituierten kommunale Räte, das ist eine Basis der Utopie des selbstorganisierten Volkes. Die Beschränkung auf das konkrete kommunale Umfeld, da wo sie stark sind, diese Selbstorganisation, die Infrastruktur vor Ort, also da ist diese Organisation stark geworden, da ist sie auch immer noch stark, die zeigt, dass der Organisation noch mehr dazu gehört. Weil wir haben auf der einen Seite diese kommunale Organisation, auf der anderen Seite die korrupten Staatsstrukturen, ganz grob gesagt. Wir haben aber das Phänomen, dass dieses Grundprinzip der Sozialprogramme, ihr bekommt nur Geld für die Arbeit vor Ort, wenn ihr euch vor Ort selbst organisiert. Nur dann gibt es Geld für Gesundheitsversorgung, für Hausprogramme und so weiter. Dieses Grundprinzip hat eben die Menschen schon in einer gewissen Weise verändert. Romel Acosta, ein Aktivist in einem Viertel in Caracas, hat das mal so ausgedrückt. Das hat dann auch dazu dem Titel Wir haben keine Angst mehr geführt. Das zweite Buch von mir über Lateinamerika, also das über Venezuela, den Titel gegeben hat. Er hat gesagt, wir haben jetzt schon keine Angst mehr vor denen, die Schlips und Aktenkoffer tragen. Wir haben gelernt, können auch jegliche Konversation angehen und sind mit ihnen gleichgestellt. In Wirklichkeit sind wir alle gleich. Das Prinzip, das kehrt immer wieder positiv in der politischen Gegenwart zurück. weswegen ich auch nicht vor dem Ende der sozialistischen Perspektive in Venezuela sprechen will. Und ich habe eben auch schon gesagt, dass diese Protagonisten im Mittelpunkt stehen müssen einer Veränderung der Politik, denn eben diese Sozialprogramme und ihre Organisation hat natürlich dazu geführt, auf der einen Seite, dass sie sich organisieren, auf der anderen Seite aber auch, dass sie natürlich Ansprüche stellen auf, ja, eben auf Gelder, die sie von oben bekommen. Das heißt, das ist auch wieder eine Form von Klientelismus, von Korruptionseinfall. Und insofern werden auch auf der anderen Seite wiederum Probleme immer wieder mit Bürokratie geregelt. Ja, also wenn da was nicht funktioniert, dann wird gleich die Bürokratie wieder gerufen und dann wird immer wieder alles überreguliert. Insofern haben wir auf der einen Seite Leute, die Organisationen gelernt haben, die sich also selbst organisieren können. Auf der anderen Seite aber eben die Bürokraten, die sie in einer gewissen Weise einschränken, weil sie natürlich Angst haben, dass sie irgendwann wirklich die Macht übernehmen, wie das auch mal im Diskurs war. Und auf der anderen Seite, weil sie auch sehen, dass nicht alles funktioniert, also muss dann wieder der staatliche Bürokrat hinkommen und ihnen Sachen vorgeben. Das ist so ein Spannungsverhältnis. Wir haben trotz allem, bei allen Problemen, jetzt immer noch diese organisierte Basis. Und das zeigte sich auch im vergangenen Jahr, als diese lokalen Komitees zur Versorgung und Produktion entstanden sind. Denn ich habe ja schon davon gesprochen, es gibt eine extreme Versorgungskrise. Dadurch, dass es immer weniger importiert wird und dann auch auf der anderen Seite preisregulierte Nahrungsmittel und andere Waren geschmuggelt werden nach Kolumbien und nach Brasilien und anderswo. Das Problem, dass es an ganz vielen Dingen fehlt. Und dafür hat dann die Regierung ein neues Programm aufgelegt. Das sind dann Komitees zur Versorgung und Produktion. Die sollten jetzt zur besseren Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln beitragen. Und das tun sie teilweise auch. Erstmal sieht es so aus wie ein Programm, das wiederum verteilt. Erst einmal, verteilen sie Lebensmittel und auch Medikamente. Aber gleichzeitig zu diesem von oben betrachteten immer wieder denselben Prinzip der Verteilung, sozialdemokratische Verteilungspolitik, könnte man sagen, gibt es auch wiederum weitergehende Initiativen vor Ort, um die Abhängigkeit von den großen Lebensmittelkonzernen zu verringern. Venezolaner bauen ihre eigenen Lebensmittel in den Städten an, es ist ein neues Ministerium für städtische Landwirtschaft entstanden und es gibt eben auch wiederum Versuche, Verbindungen zwischen Konsumenten und Produzenten herzustellen. Hier treffen Pragmatismus und revolutionäre Visionen zusammen. Das hat eine Aktivistin und Wissenschaftlerin gesagt, die in einem Abendviertel von Caracas lebt, in demselben, neben Rommel Acosta, mir das davon erzählte, dass sie keine Angst mehr vor denen haben, die Schlips und Aktenkoffer tragen. Und sie sagt, diese Komitees funktionieren wie folgt. Diese Komitees organisieren sich die Comunidades, also die Gemeinschaften vor Ort selbst, um direkt mit der Regierung den Zugang zu und die Verteilung der Basisprodukte zu koordinieren, die in den Supermärkten fehlen. Die Familie, mit der ich lebe, bekommt jetzt ein großes Monatspaket mit Maismehl und anderen Grundbedarfsgütern. Und sie beschreibt eben auch die Kultur der Organisation vor Ort. El Valle ist eine Keimzelle der Organisierung, also El Valle, so heißt das Viertel, und politischen Mobilisierung der Comunidad, die das Lebenselixier der bolivarischen Revolution bildet. Versammlungen der Anwohner, sowohl geplant wie spontan, sind die Regel. Kurz nach meiner Ankunft war eines der Hauptprobleme, um das sich herum Leute organisiert hat, die Lebensmittelverteilung. Besonders mittels dieser Komitees. Ich nahm an einer Versammlung teil, wo Leiter verschiedener Komitees in El Valle zusammentrafen, um über Logistik und Politik zu sprechen. Die Vorstellungen gingen weit über die Verteilung von Nahrungsmitteln im Notfall hinaus, hin zu einer Art sozioökonomischen Aktivitäten in Comunidades, um ihnen mehr Autonomie zu verteilen und die Macht der privaten Lebensmittelindustriekomplexes im Land zu reduzieren. Also in den Städten versucht die Organisierung von Märkten, von eben auch dann Kontakten zu Produzenten auf dem Land. Auch dort gibt es viele Initiativen von den Kommunen, so heißen die Zusammenschlüsse dieser lokalen kommunalen Räte. Auf dem Land sind sie stärker mittlerweile als in den Städten. Also die Kommunen zumindest. Und das Problem ist, dass es gibt diese Kommunen, aber die kommen kaum voran und die sehen sich von den Behörden blockiert. Also sind eben auch schon wieder in den vergangenen Monaten Kleinbauern beispielsweise wegen Verdacht des Schmuggels verhaftet worden. Sie wollten selbst produzierte Lebensmittel nach Caracas bringen und dort verkaufen. Lebensmittel, die dann wiederum mit Preisregulierung belegt worden sind. Und wenn dann die selbst verkaufen, dann sagen dann staatliche Behörden, die wollt ihr das schmuggeln. Auf der anderen Seite wollen die eigentlich nur das umsetzen, was immer in dem Diskurs der bolivarischen Bewegung war. Wir müssen eine Verbindung schaffen, direkte Verbindung zwischen dem Land und den Städten. Sollte auch ein Unternehmen gebildet werden, seit vor 2-3 Jahren wurde es auch schon wurde immer wieder gesagt, dass wir gebildet werden, wo 500 ländliche Kommunen zusammenarbeiten sollten, um eben diese Lieferungen von Agrarprodukten vom Land in die Stadt zu organisieren. Und diese Unternehmen kommt nicht voran. Auch hier behindert die Bürokratie den Aufbau neuer Strukturen. Anfang Oktober protestierten Aktivisten vom Land in Caracas, forderten die neue verfassungsgebende Versammlung zum Handeln auf, sind Mitglieder der Kommunen in die Versammlung gewählt worden. Es wurde ja diese verfassungsgebende Versammlung wurde zum einen allgemeinen Wahlen bestimmt und zum anderen wurden Vertreter aus sozialen Gruppen quasi gewählt, Arbeiter, Mitglieder der Kommunen, Unternehmer und so weiter. Und eine Kommunadin, aber genau diese Kommunenvertreter wurden aber gar nicht aus den Kommunen selber dominiert, sondern wiederum von oben, von der Regierungspartei. Und eine Aktivistin der revolutionären Strömung Bolívar und Zamora, das ist die wichtigste bäuerliche Organisation, die kritisierte, dass die Regierung die Kommunen aufgrund von Machtinteresse übergehe. Und sie fasste in einem Interview zuletzt einige Forderungen wie folgt zusammen. Die Kommunebewegung hat diskutiert, was in der Verfassung stehen sollte. Und eines der Kapitel muss die Verantwortlichkeiten, Rechte und die Aufgaben der kommunalen Räte und Kommunen festschreiben, sodass jede Einrichtung die Macht hat zu handeln. Außerdem haben wir vorgeschlagen, den Kommunen einen gewissen Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes für die Produktion in ihren Territorien zuzuteilen, sodass sie mit der Zeit selbsttragend werden. Also auch hier wieder, das ist ja wieder das Prinzip, die organisieren sich vor Ort und wollen eigentlich, um sich weiter vorangehen zu können, um vor Ort wirklich mal selbst organisieren zu können, wollen aber das Geld erstmal vorher bekommen und dann sich dann eben weiter aufbauen. Aber die Bürokratie sagt, ihr kriegt es nur für Einzelprojekte und nicht quasi von vornherein, um euch dann selbst die Projekte zu entwickeln. Also hier immer wieder dieses Spannungsverhältnis zwischen Basis und Regierung. Die Frage stellt sich, warum gelingt das nicht? Warum kann diese Produktion, von der gerade eben gesprochen wurde, und in den Kommunen nicht anlaufen? Und da würde ich sagen, die Antwort hat zwei Seiten. Zum einen ist der Staat da. Der Staat hat kein Interesse daran, die Menschen an der Basis zur weiteren Vertiefung einer Selbstregierung zu ermächtigen. Und da muss man eigentlich natürlich grundsätzlich zwischen Staat und Regierung unterscheiden. Wobei es derzeit so aussieht, dass die bolivarische Regierung so sehr auf den Staat und seine Bürokratie setzt, diese mit eigenen Kadern noch aufgefüllt hat, dass die Umgehungsversuche der Bürokratie, die es von Chavez einst gab, die Sozialprogramme sind immer am Staat vorbei organisiert worden, diese Umgehungsversuche der Bürokratie, die wird nicht mehr fortgeführt und ist auch eine neue Bürokratie entstanden. Und die andere Seite dieser Antwort, warum das nicht funktioniert, sind die Menschen selbst. Die Menschen selbst sind nicht in der Lage dazu, die Produktion, die Selbstregierung zu übernehmen. Wie könnten sie dazu in die Lage gesetzt werden? Durch Selbstermächtigung. An dieser Stelle beißt sich meiner Meinung nach nur auf den ersten Blick die Katze in den Schwanz. Revolutionäre Praxis könnte stetig zur Verbesserung der Fähigkeit der Menschen führen, wie ich in Anlehnung an Michael Leibowitz gesagt habe. Das ist aber kein Automatismus. Die Widersprüche laufen durch die Person hindurch. Widerstände gegen Veränderung von Verhalten und somit von Praxismustern kennt vermutlich jeder von uns. So kann es und wird es und gibt es auch immer wieder Rückschläge und Sackgassen, in die denn die revolutionäre Praxis gerät, explizit auch in Venezuela. Denn dazu muss man eins sagen, revolutionäre Praxis, die muss organisiert sein. Sie braucht eine Organisation, die das in konkrete Schritte umsetzt, was in Richtung des Fernziels der Organisation führt, also dann dieser sozialistischen Entwicklung als die Möglichkeit der Entfaltung des Potenzials des Menschen. Und diese Organisation muss sich schon in der Organisationsform auf dieses Ziel hinaus ausrichten, sonst geht das immer wieder zurück, das alte Prinzip. Das kann man von der PSUV als Regierungspartei in Venezuela leider nicht behaupten. Mittlerweile ist sie nicht nur vor allem, sondern sie ist nur noch eigentlich ein Kampagnenverein, dem es gelingt, für Wahlen zu mobilisieren. Und sie wird von oben nach unten geführt. Führende Parteikader sind jeweils Mitglieder der jeweiligen Exekutiven. Vom Präsidenten als Parteichef über die Gouverneure bis zu den Bürgermeistern. Im Staat und seinem Verhältnis zu den Venezolanern hat der ehemalige Wirtschaftsminister Victor Álvarez wie folgt beschrieben. Sozialistischer Neorentismus ist ein Herrschaftsmodell, Neorentismus, also die Rente neu zu verteilen, ist ein Herrschaftsmodell, das auf der Nutzung der Erdölrente basiert, um soziale Investitionen zu finanzieren und ein Klientelnetzwerk zu schaffen, das seiner Unterstützung dient. Aufgrund des Produktivitätsrückgangs und der Unfähigkeit, neue Arbeitsplätze zu schaffen, verschärfte dieses Modell die Rolle des bürokratischen Staates als klientelistischer Arbeitgeber, der die Arbeitskräfte funktionalisiert und sich unterwirft. So sichert man Herrschaft durch ein System aus Belohnungen und Bestrafungen, um sich der Loyalität politischer Gefolgsleute zu versichern, Sympathien zielspältiger Gruppierungen zu erkaufen und Gegner zu bestrafen oder einzuschüchtern. Partei und Staat sind eng verknüpft. Dieses Problem, was Alvarez beschreibt, ist explizit ein Problem der Regierungspartei. Es gibt keine interne Demokratie oder kaum. Und dann gibt es auch Bündnispartner, die werden aber immer wieder vor veränderte Tatsachen gestellt. Es gibt keine oder so gut wie keine Vorwahlen für wichtige Ämter. Und auch deswegen gibt es nun bei der anstehenden Kommunalwahl in einer Woche die interessante Situation, dass es mehrere konkurrierende Kandidaturen innerhalb des Regierungslagers gibt. Weil auf der einen Seite die Opposition nicht antritt, ist es eben in der also die meisten Oppositionskräfte haben eben zum Boykott aufgerufen. Und das führt dazu, dass sich Kräfte innerhalb des Regierungslagers nicht mehr an diese Loyalität gebunden fühlen oder auch meinen, jetzt kann man das mal das austesten, wie das funktioniert. Und auch gerade die Basisströmungen ja auch mobilisieren gegen quasi die Parteikader, gegen die sie immer wieder auch geredet haben. Jetzt versuchen sie dagegen nicht nur zu mobilisieren, sondern eben auch anzutreten. Auch wenn das nicht überall so einfach funktioniert, es wird ihnen auch wiederum von der Bürokratie Steine in den Weg gelegt. Ein Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung beispielsweise will vor Ort unterstützt von seiner Basis, von seinen Basisbewegungen für den Bürgermeister kandidieren. Die verfassungsgebende Versammlung hat es ihm aber verboten, während andere Mitglieder der verfassungsgebenden Versammlung, die quasi eher zum Offizialismus gehören, antreten dürfen. Das typische Problem. In Caracas wiederum tritt ein intellektueller, ehemaliger Minister und Korruptionsbekämpfer gegen die offizielle Parteikandidatin an. Man muss sehen, wie diese Konkurrenzkandidaturen wirken jetzt. Wir haben immer wieder diese Besuchkandidaten, die Korruption und den Korruption und Unfähigkeit vorgeworfen werden. Und es könnte sein, ich hatte eine gewisse Hoffnung, dass es zu einem Umdenken oder zumindest zu einem Nachdenken führt. Denn Kritik und Selbstkritik wären natürlich immer wieder notwendig für die Partei, eine demokratische Parteistruktur und eine vernünftige Diskussionskultur. Das fehlt alles. Von Seiten der Regierung wird immer wieder die Einheit betont. Venezuela befände sich schließlich im Kampf und übrigens außerdem ständig im Wahlkampf. Was natürlich auch dazu führt, wenn man ständig Wahlen hat und Mobilisierung hat, man wird die eine Seite sagen immer, das stimmt auch, die Regierung ist eben nicht eine Diktatur, weil sie ständig Wahlen zu Wahlen aufruft und diese auch gewinnt. Auf der anderen Seite führen aber diese Wahlkämpfe natürlich dazu, dass mehr als Mobilisierung ja gar nicht möglich ist. Also es wird ständig immer mobilisiert, es kann kaum diskutiert und aufgebaut werden. Das ist die eine Seite, die politische Seite. Ich möchte noch kurz zur Wirtschaft kommen, denn auf der anderen Seite wird entscheidend sein, ob wir zuerst die Probleme der Wirtschaft in den Griff bekommt. Wie kann vor dem Hintergrund der kapitalistischen Produktionsweise ein Schritt in Richtung einer neuen Wirtschaftsweise getan werden? Vor allem vor dem Hintergrund der Dominanz des Ölexports und der Wirtschaftskrise. Das ist wirklich noch schwerer zu beantworten als Organisationsfragen, denke ich, also die politischen Organisationsfragen. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass vor allem die Bürokratie und die Korruption und Klientelismus durch die Verstaatlichung gestärkt würden. Auch in verstaatlichten Betrieben arbeiten Menschen, auf die und deren Bewusstsein es ankommt. Und selbst wenn diese konkret vor Ort sich für die Arbeit qualifizieren, also dass sie den Betrieb leiten können, gibt es immer wieder Fälle, in denen staatliche Bürokraten hoffnungsvolle Ansätze zerstören. Ich war zum Beispiel vor 7 Jahren in Venezuela in einer besetzten Fabrik, die dann auch irgendwann verstaatlicht wurde. Die hat auch angefangen zu produzieren, Autoglasscheiben als Ersatzteile, für vor allen Dingen für Autos halt und Busse. Aber mittlerweile, seit ein Militärangehöriger dort die Leitung übernommen hat, vor wenigen Wochen, ist die Produktion komplett eingestellt worden. Es reicht also nicht, dass ein Betrieb verstaatlicht wird. Das ist ja unter Chavez sehr viel gelaufen, dass Betriebe, die dann von den Unternehmern nicht mehr geführt wurden, verstaatlicht worden sind oder übernommen worden sind, besetzt worden sind oder verstaatlicht worden sind. Und es muss eben mehr passieren. Es ist permanente Bildung und eine Organisation notwendig, in deren Rahmen die Wirtschaft neu aufgebaut werden kann. Und das gibt es derzeit nicht. Nochmal Victor Alvarez. Er sagt, die kapitalistische Ökonomie zu zerstören, ohne zugleich eine effiziente sozialistische Ökonomie aufzubauen, endete damit, das Land auf dem schnellsten Weg in diesen Teufelskreis aus Knappheit, Hamsterkäufen, Spekulation und Inflation versinken zu lassen, der die ganze Bevölkerung quält. Eine echte Revolution ist ein Prozess kreativer Zerstörung. Sie zerstört das Alte und Schlechte und ersetzt es durch das Neues, Besseres. Aber die Bevölkerung, die heute unter Knappheit, Spekulation und Inflation leidet, ist zu dem Schluss gekommen, wenn diese Katastrophe der Sozialismus ist, bleibe ich lieber im Kapitalismus. Es wird viel Zeit brauchen, bis die einfachen Leute wieder an den Sozialismus als Weg hin zu einer Gesellschaft ohne Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Exklusion glauben. Victor Alvarez war 2004/5 zunächst Leiter der großen staatlichen Schwerindustrie im Staat Bolivar, wo es auch Aluminiumproduktion und Stahlproduktion gibt, wo auch dort erste Versuche gegangen sind von Arbeiter-Selbstverwaltung von den großen Unternehmen, und ist dann auch Minister gewesen, Wirtschaftsminister. Mittlerweile ist er, glaube ich, Professor. Es geht meines Erachtens in Venezuela weiter um die Organisation von Produktion. Der Fortschritt bei der Produktion landwirtschaftlicher Güter konnte bisher mit dem gestiegenen Bedarf nicht mithalten, und es ist entscheidend, dass diese neue Wirtschaft organisiert werden muss. Das scheint auf den ersten Blick in der Krise schwerer als dann, wenn genug Geld da ist, aber die Krise kann auch eine Chance sein, endlich notwendige Schritte zu gehen. Und wie könnte diese Organisation aussehen? Das ist schwer zu sagen. Ich habe auch hier in meinen Büchern ein bisschen weitergehende Überlegungen gemacht. Diese muss auf jeden Fall, ich werde darüber jetzt erstmal bleiben, eine Organisation sein, die einmal auf der einen Seite politisch ist, auf der anderen Seite auch ökonomisch, vielleicht eine politische Gewerkschaft oder eine syndikalistische Partei, um den Aufbau von unten zu betonen. In der Verbindung immer von Kommunen, von besetzten Betrieben, von Organisationen des Lebensumfelds und des Arbeitsumfelds. Da gibt es Ansätze, es gibt Beispiele in Venezuela, auf die man zurückgreifen kann, die man sich im Detail nachlesen kann und auch deren Probleme man immer wieder sehen kann, nämlich insbesondere die liegt darin, dass es keine nationale Organisationsstrukturen gibt und keine quasi Rückbindung an die Regierung und auch wieder eine kritische Rückbindung an die Regierung, die immer wieder die in die Richtung lenkt, in welche Weise quasi auch Veränderung laufen kann. Es gibt diese Organisation nicht. Wir haben also auch die Idee der Organisation, die man vielleicht hätte, reicht nicht aus. Aber die Idee wäre vielleicht ein Anfang. Es wäre ein Anfang, jetzt wieder in der Krise auf eine Diskussion zu treten. Vielleicht auch jetzt gerade mit den verschiedenen verschiedene Kandidaturen, die dazu führen, dass man die zeigen, wie viele verschiedene auch quasi Charaktere und wie verschiedene Strömungen, Überlegungen und Denkweisen es auch im Rahmen der Regierung gibt. Ich würde sagen, trotzdem ist bei allen Problemen, die ich jetzt hier alle angenannt habe, ist der Sozialismus des 21. Jahrhunderts in Venezuela nicht am Ende, denn es gibt die Leute vor Ort, die sich verändert haben und die auch immer wieder vor Ort vielleicht nicht weitreichende Initiativen, wie bei diesem Verteilungsprogramm, weiter vorantreiben. Insofern sage ich mal, es gibt immer noch Schritte zum Fernziel, aber die Lage ist zwiespältig, die äußeren Bedingungen sind schlecht. Die Regierung ist offenbar derzeit nicht fähig, notwendige Schritte zu gehen. Preiskontrollen aufheben wäre eine Möglichkeit, Wechselkurse freigeben wäre eine andere Möglichkeit, das hört sich sehr kapitalistisch an, wäre aber erstmal ein Schritt, um dieses riesige Problem mit Schmuggel in den Griff zu bekommen und auch von Klientelismus. Was jetzt läuft, diese ganz starke Kampagne gegen Korruption muss wirklich durchgehen, darf nicht nur an der Spitze stehen bleiben, die sie jetzt läuft, und gleichzeitig muss wahrscheinlich dann so eine Wahrheitskommissionsmäßig laufen, weil so viele Leute beteiligt sind, dass man ja nicht alle irgendwie einbuchten kann. Das wäre nicht Sinn der Sache, sondern man müsste das Grundprinzip erstmal verstehen und dann das Grundprinzip angehen. Befreiungsschläge sind zweifellos schwierig. Versuche von der Basis, Situationen verbessern, sich zu engagieren und Missstände anzuprangern, haben eben in Zeiten der Krise das Problem, dass sie als Kritik an der ganzen Bewegung missgedeutet werden. Viele steigen aus dem Projekt aus und ziehen sich ins Private zurück. Andere halten Kritik zurück. Es muss eine Kultur von solidarischer Kritik und Selbstkritik entstehen. Die fehlt in Venezuela, wie im Übrigen auch in anderen Orten, in anderen Parteien, Organisationen. Das wissen wir, glaube ich, alle selbst. Wir haben das Problem der weiterhin häufigen Wahlkämpfe. Die Bewegung kann nicht innehalten. Es gibt keinen Dialog zwischen Regierung und Basis. Und die Regierung hat derzeit mit der Begleichung von Staatsschulden mehr zu tun als mit dem Aufbau einer neuen Gesellschaft. Es geht oft genug nur um die Sicherung von Macht. Das ist aber in dem Sozialismus des 21. Jahrhunderts nichts zu tun. Auf der anderen Seite entwickeln sich eben, wie ich gesagt habe, von der Basis her immer wieder neue Initiativen. Und die machen doch immer wieder, auch teilweise, wenn teilweise von Regierungsmitgliedern unterstützt, und die machen meiner Meinung nach immer noch Mut. Das ist auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen Mut gewinnt, und deswegen guckt man sich mal vielleicht auch die besonders gerne an. Das gebe ich gerne zu. Dass in den vergangenen 18 Jahren ein Samen einer neuen Gesellschaft oder Samen ausgestreut worden sind, die keimen immer wieder und wachsen immer wieder, fangen zumindest an zu wachsen, werden auch teilweise, muss man im Bild zu bleiben sagen, immer wieder abgerissen, wenn sie entstanden sind, auch nur ganz leicht gewachsen sind. Aber es scheint eben diese Utopie noch durch. Die Venezolaner versuchen sich über realpolitisch konkrete Schritte auf dem Weg zum Fernziel zu machen, und man kann bei allen Schwierigkeiten in Venezuela, die zumindest zum Teil notwendige Schwierigkeiten beim Aufbau einer neuen Gesellschaft sind, sie machen doch immer noch Hoffnung. Und ich würde eben, wie ich schon mehrfach sagte, nicht sagen, dass das ist, muss das 21. Jahrhundert in Venezuela nicht am Ende ist. Und dazu habe ich gestern nochmal nachgelesen von dem ehemaligen Minister für die Kommunen, Reinaldo Zurisa, der auch jetzt wieder als Aktivist unterwegs ist, als Wissenschaftler. Er sagt, es gibt keine andere Alternative, als weiter zu kämpfen. Also insofern, wir machen immer weiter und wir werden es schon irgendwie schaffen, sagt er.
Okay, Helge, ganz herzlichen Dank.